Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist heute der Christoph Sigrist. Hallo Christoph,
sorry.
Herzlich willkommen. Der Christoph Sigrist ist Titularprofessor für Diakoniewissenschaften an der Uni Bern und leitet die Forschungsstelle Urbane Diakonie an der Uni Zürich. Dass du lange Grossmünsterpfarrer warst, müssen wir nicht erwähnen. Das wissen sowieso schon alle.
Das hast du ja schon erwähnt.
Genau, ehrlich, habe ich. Ja. Aber warum, dass du am Stammtisch bist, ist eben einerseits deine Expertise zu urbaner Diakonie, aber auch, weil du Vorstandsmitglied bist beim Hilfswerk Solidara, früher einer Stadtmission. Darüber hinaus bist du auch Stiftungsratsmitglied beim HEX und bei der Evangelischen Gesellschaft. Die Evangelische Gesellschaft hat ja eine lange gemeinsame Geschichte mit Solidara. Der aktuelle Anlass, warum wir diskutieren, ist folgender. Solidara wird zum grossen Teil finanziert durch die reformierte und die katholische Kirche der Stadt Zürich. Und das Kirchenparlament der reformierten Kirche wird Ende Oktober entscheiden, ob die Sockelfinanzierung, wie das heisst, weiterhin gewährleistet ist. Also der Kreditantrag geht auf die nächsten 4 Jahre. Und da gibt es jetzt von der vorberatenden Kommission einen Rückweisungsantrag, weil die Kommission sagt, Solidara ist eben nicht mehr Stadtmission, ist eben nicht mehr ein christliches Werk, sondern ein konfessionell unabhängiger Verein. Und darum muss die Kirche schauen, wen unterstützt sie da. Und wenn sich jemand quasi von den christlichen Wurzeln lossagt, dann muss der Verein noch mit anders das Geld suchen. Zuerst vielleicht, um ein bisschen wissen, was ist Solidara überhaupt? Was ist das für ein Werk? Was sind das für Angebote? Kannst du da uns mal zuerst so ein bisschen mitnehmen, was für ein Hilfswerk da eigentlich geht?
Solidaro, die ehemalige Stadtmission, ist eines der Urwerke der Diakonie in unserem Kanton, wo schon seit Jahrzehnten sehr nah bei der Basis ist von Obdachlosen wie von der Prostituierten. Das heisst, was ich als Pfarrer auf der Kanzel in Grossmünster predigt habe, löst Solidaro seit Jahrzehnten in unserer Stadt ein mit ihren Arbeitsgebiet.
Und also vielleicht so 2 Beispiele sind vielleicht eben die Isla Victoria, was sich stark für
also schau, wir sind sehr nah immer bei der Arbeit von der Prostitution, weil das vielfach Frauen sind, vielfach Christinnen und Christen, aber auch Muslimas, die in der Prostitutionsarbeit da in der Tat prekarisiert sind pur. Sozialarbeiterinnen sagen mir ja Unglaubliches, was in dem Umfeld von der anderen Stadt Zürich passiert. Und da sind wir zusammen mit anderen Werken, staatlich und nicht staatlich, da sind wir sehr nahe bei diesen Frauen. Und das andere ist, dass Obdachlose, Juka ist ja so ein bisschen zum Herz geworden vom Helfen der Obdachlosen. Und da haben wir ja...
Also das Café Juka im Dörfli.
Das Café Juka bei der Heringstrasse. Und da haben wir ja mit der Kirchengemeinde Ökumenisch vor etwa 15 Jahren Pfarrhausdiakonie, also das heisst die Dippelbrüder, die immer zu mir in die Helfer reingekommen sind, haben wir können fokussieren und professionalisieren, haben wir gesagt, haben dem Juka, mach noch mehr Sozialarbeit und wir schicken unsere Bettler schicken wir direkt zum Juka. Darum ist das Juka ursächlich auch Pfarrhaus und in dem Sinn kirchliche Arbeit ökumenischer Art schon ganz lang.
Also dort kommen die Menschen können sich aufhalten, können etwas zu essen bekommen.
Es ist ja erstaunlich, wie präsent das eigentlich die Öffentlichkeit immer wieder berichtet. Über das Jukka, vor allem auch, wenn es kalte Winternacht gibt. Da sind wir nahe, auch beim Cyberwerk oder bei der Heilsarmee, bei der Caritas, dass das Menschen sind, unabhängig, woher das kommt, die einfach eine Beheimatung braucht, eine Suppe, Nestwärme, das kommen sie über bei uns, soziale, professionelle Arbeit. Auch, sie können auch zum Teil schnarchen, schlafen. Das ist, glaube ich, das, was Diakonie sehr auszeichnet, so also fast wie als Prototyp von dem, was man tun kann.
Jetzt bei dieser ganzen kirchenpolitischen Geschichte, die jetzt eben da im Parlament verhandelt wird, ist ja so ein Knackpunkt ist der neue Name, also weg von der Stadtmission hin zu Solidara, wo vielleicht auch eine Krankenkasse könnte auch Solidara heissen. Es ist so ein Weggehen von dem Missionsbegriff und sicher auch die Loslösung von der evangelischen Gesellschaft, wo ja ein bisschen vorher war. Hat sich da Solidara ein bisschen verspekuliert?
Überhaupt nicht, sondern sie ist ja zielgerichtet noch näher zu denen gekommen, wo man sich verantwortlich fühlt von den Obdachlosen her. Vom Namen her ist es klar, da hast du, ich, immer wieder Erfahrungen. Am Stammtisch von der Kirche ist der Begriff Mission hochfiebrig. Da läuft gerade die Post ab, weil er so belastet ist. Und das Zusammensein von dem, ich gebe der Suppe, um nachher eine Seele zu bekehren, also das Instrumentalisierende von der Hilfe, das ist heute nicht mehr opportun. Darum war es klar, wo dann andere Träger ins Boot gekommen ist, dass man den Begriff von der Mission, nicht von der Stadt, mit Recht auch hinterfragt hat. Ob dann der Begriff Solidar besser ist oder nicht, der belastende Begriff von Mission in Zusammenhang mit Diakonie hat zwar eine lange Geschichte, weil am Ursprung liegt ja der Johann Wichern vor 180 Jahren, wo ein Bube vom Hafen von Hamburg zusammengefasst hat im Rauen Haus und ihm ist um die Christianisierung der Gesellschaft gegangen.
Aber ist es nicht der evangelische Gesellschaft, also da, wo das Werk gegründet worden ist, die Stadtmission, die sich stark um Alkoholkranke gekümmert hat, auch ein bisschen um das gegangen?
Ja, selbstverständlich.
Also das Wegkommen von der Sucht eben
mit dem Herr Jesus. Ja. Und da macht natürlich die evangelische Gesellschaft genau auch so einen Weg. Weil in einer heutigen Gesellschaft wie der Stadt Zürich kannst du nicht mehr Christianisierung als normativ, als gesetzgebend fürs Helfen nehmen, auch in der kirchlich-diakonischen Arbeit. Weil das geht heute nicht mehr, wenn du verzweckst das tägliche Brot oder die Nestwärme für eine Christianisierung der Gesellschaft, weil wir nicht mehr eine christliche Gesellschaft sind. Das ist der Prozess, der schleichend in der Stadt Zürich gegangen ist, nämlich, dass wir in ein Zusammenspiel gekommen sind von nur noch Minderheiten in unserer Gesellschaft. Du musst dir vorstellen, ich bin 1963 geboren, da war ich ein Mehrheitschrist in unserer Gesellschaft in der Stadt Zürich. Da konnte ich noch sagen, wenn mein Vater mit dem Ernst Sieber geholfen hat, ja, die Mehrheit von dieser Gesellschaft auch mit der christlichen Deutung des Helfen ist einverstanden. Ja, das kannst du heute nicht mehr machen, wenn ja so eine Pluralität von Deutungen aufeinanderprallen bei dem, wo man hilft. Und da muss ich selber auch persönlich neu lernen, wie das ist, mein Christsein können zu definieren im Dialog mit dieser Stadt. Und da habe ich gelernt, selber in den letzten 10 Jahren, dass für das, fürs Christliche beim Helfen, ganz entscheidend der interreligiöse, interkulturelle Dialog jetzt dazukommt. Das ist wirklich neu und das hat sich jetzt fokussiert an dem Begriff von der Mission, wo man dann auch hat gewechselt.
Aber wenn man jetzt so zu den Wurzeln der Diakonie geht, ich sage jetzt zum Beispiel zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die Verzweckung vom Helfen, die war ja nie diakonisch gewesen. Also der barmherzige Samariter ist ja gerade nicht der fromme Jude oder hat seine Hilfe an irgendetwas geknüpft, sondern er hat einfach geholfen und er hat einem Wirt Geld gegeben, dass er schaut, aber er hat niemand missioniert.
Und das ist das, was Jesus als Rabbiner damals so erzählt hat. So eine Frage, wie muss ich mich verhalten, dass ich ins Himmelreich komme. Und das ist ganz entscheidend. Mir kommt es manchmal vor in der Kirche oder auch in christlichen Gemeinschaften, dass am Stammtisch von uns heftigst diskutiert wird, was ist noch christlich und nicht. Und draussen ist einer unter die Räuber gefallen und wir sehen den nicht. Und dann kommt einer und hilft ihm. Also das ist auch eine selbstkritische Geschichte für uns selber auch für mich als Pfarrer oder als Christoph. Und da hast du mit Recht einen von den zentralen Punkten, nämlich den, also wenn wir da, wenn es christlich interpretieren helfen bei diesen Menschen in Not, wenn man das mit christlicher Nächstenliebe bezeichnet, und das ist meistens noch das Wortfeld, das ich noch höre, aushalt, dann ist das zwar für unseren Glauben, so wie ich hineingeboren worden bin, sehr, sehr konstitutiv. Das tut mich prägen. Aber es ist nicht exklusiv. Weil Jesus als Jude hat die christliche Nächstenliebe aus seiner jüdischen Tradition und seinem jüdischen Glauben. Eine Bremsspur sondermassen hat einer, der die Diakonie, auch die Stadtmission geprägt hat, ein deutscher Theologe, der Abtisch war in Locum, evangelischer Abt, Gerhard Ullenhorn, in dem Satz gesagt, vor Christo war die Welt ohne Liebe. Mein Vater hat das noch mit Rot unterstrichen. Und das ist antisemitisch pur. Hm. Weil Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist aus der Tora.
Ja klar, also der barmherzige Samariter ist eine Antwort auf jüdisches.
Also das heisst,
wir müssen noch eine Illustration von etwas Jüdischem.
Wir müssen ja noch ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, jetzt Solidare hat sich von den Wurzeln verabschiedet, möchte ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, man kann sich nicht von den Wurzeln verabschieden. Die Wurzeln bleiben ja. Das ist eine 150-jährige Wurzel, die wir da haben. Und das zweite ist, die Wurzel ist ja genau jüdisch-christlich. Das heisst, wenn jetzt die jüdische Gemeinde mitreibt, sind wir noch christlicher als voran oder noch jüdischer als voran. Wir können den Grundsatz sagen, gerade beim Helfen von Menschen gilt, je jüdischer dass man denkt, desto christlicher sind wir.
Jetzt, wenn man den Antrag liest, dann eben steht da zum Beispiel, die Diakonie erfolgt neu nicht mehr aus dem Evangelium heraus. Der Vereinsvorstand, wo du dazugehörst, strebt laut Leistungsvereinbarungsentwurf eine interreligiöse Trägerschaft an. Diakonie wird durch solidarisch helfendes Handeln ersetzt. Was sagst du dazu?
Das höre ich am Stammtisch immer wieder. Und darum haben wir ja den Stammtisch auch als Gefäß. Nur sage ich, so wie ich jetzt, gerade wenn man vorhin über das Samariterkreis geredet hat, so wie ich Jesus verstanden habe, entspringt Diakonie nie aus dem Evangelium, sondern aus dem Schrei von dem, der in Not ist. Aus dem heraus entspringt das, dass ich einem, der den Magen knurrt, das Brot gebe oder einem, der gefangen ist, besuche. Das Evangelium deutet das tägliche Brot als Brot von Gott, das man teilen soll. Das ist eine Deutung, die wir seit 2000 Jahren haben. Und von dort her habe ich selbstverständlich eine grosse Anfrage an das, wenn man sagt, Diakonie entspringt aus einer expliziten Verkündigung vom Evangelium. Aus dem entspringt die Predigt. Und entspringt auch der Missionsgedanke vom Zeugnis, wo man transparent dann auch sagt. Aber gerade wenn es um Diakonie als Helfen geht, bei dem, der gefangen ist, Hunger hat, etc., wo man ja auch im Weltgericht von Jesus ja auch so hat, entspringt immer, seit Jahrtausenden, entspricht das Helfen, das man nachher als Christ oder als Jude begründet, entspricht immer aus dem Schrei von der Armut und von der Not.
Warum tun wir uns, oder tut sich kirchliche Gremien häufig so schwer mit dem? Also, weil es ist ja eine Diskussion, du bist ja im Stiftungsrat vom HEX, wo es die Namensdiskussion auch mal gegeben hat, wie hilfreich das ist, dass das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Schweiz heisst, wenn man vom EDA irgendwie Geld haben für Nothilfe in Syrien. Auch dort muss man ja garantieren, dass man konfessionell unabhängig ist, eigentlich, also in seinem Handeln, als Organisation sicher nicht, aber in seinem Handeln. Das kommt ja immer wieder auf, eben, wie kirchlich ist unser Hilfswerk nach. Ist das eine Diskussion, die du jetzt schon immer kennst, oder hat sich die verstärkt, auch ein bisschen aufgrund von dem Gefühl von Bedeutungsverlust von der Kirche, dass man das Gefühl hat, man müsse mehr nach außen tragen, was man macht, und dass Diakonie eben auch ein Vehikel ist, um sich selber ein bisschen labeln?
Ich erachte da den Bedeutungsverlust nicht als Grund von dem Druck, der in den letzten Jahren in der Tat zugenommen hat.
Also der Druck, kirchlicher zu werden?
Ja. Weil der liegt in der Sache drin. Und das kann er kurz erklären, dass, was man vorher geredet hat, ist ja das Theologische oder das Inhaltliche, wo man merkt, heute mit dem Begriff Diakonie ist das ganz schwierig, weil der Begriff Diakonie ist entstanden auch aus Abgrenzung gegenüber Juden und Abgrenzung gegenüber dem Staat, so beschrieben im theologischen Wörterbuch zum griechischen Begriff Diakonie, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und das haben wir heute gelernt. Gegenüber den Juden können wir uns nicht mehr abgrenzen, bei der christlichen Nächstenliebe. Und gegenüber dem Staat, und da kommt jetzt das ins Spiel, wo du fragst, können wir uns eben auch nicht mehr abgrenzen. Ist natürlich ein Unterschied, wenn Nazi-Deutschland der Resonanzraum ist vom Staat, als wenn man ihn heute hat. Der heutige Sozialstaat übernimmt die Existenzsicherung. Damit zieht er natürlich uns Kirchen ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, weil die Existenzsicherung des Armen, das hat gesagt, der Staat, das machen wir, hat auch Spuren. Nicht eine direkte Ableitung zur Reformation, wo der Zwingli ja den solidarischen Teil am Staat übergeben hat. Nur, das ist ermehrt worden. Wir sind heute in unserer Gesellschaft, sind wir in vier Räumen verhängt, wenn es um die Hilfe des Obdachlosen in den Solidaren geht. Der erste Raum ist der Staat. Er gibt Gesetzgebungen vor. Er macht Leistungsvereinbarungen, die wir auch haben mit Solidaren. Der zweite Raum, wo der Obdachlose, ich nenne ihn Paul, immer wieder reinspielt, ist der Markt um den Paul. Weil wir haben nicht nur Heils- und Cyberwerk, Solidare, die sich um den Paul kümmern. Und der macht manchmal eine ganze Tour während der Woche. Sondern es sind eben auch noch staatliche Werke und Initiativen und Freiwillige. Der dritte Raum, der ganz entscheidend ist, ist der Sozialraum. Ist die Nachbarschaft, die mithilft. Das haben wir in Corona ganz stark gemerkt, dass die Nachbarschaft auf einmal die Feiste auftut und einander hilft. Das ist ganz entscheidend auch für Paul, dass ein Freiwilliger, wenn er irgendwo versoffen am Ecken ist, dass man ihn aufnimmt und sagt, geh ins Jukka, dort wird er geholfen. Das passiert so. Und das Letzte ist, Familienstruktur, die immer noch hilft. Und meistens sind die Familienstrukturen bei denen, die ins Jucken kommen, völlig brüchig. Damit muss man aber sagen, hat es eine gewisse Normalität. Weil glaubt mir, ich habe also keine heile Familie bis jetzt in 35 Jahren erlebt. Also die Brüchigkeiten, die sind ja in sich selber drin. Und wenn du jetzt wieder auf den Markt gehst, ist es ja logisch, dass eine Kirche oder auch ein diakonisches Werk muss im Wettbewerb bestehen können. Und dort kommt auf einmal der Wunsch, wir müssen sichtbar sein, wir müssen mehr Kirche zeigen oder eben, wie es vielleicht da so gemeint ist, mehr christlich zeigen. Und das ist eine neue Aufgabenstellung. Da haben wir einfach keine Vorbilder.
Aber dann würde es ja heissen, dass es jetzt vom Kirchenparlament durchaus ein legitimes oder nachvollziehbares Interesse ist, dass man sagt, ja, wir wollen, wenn wir schon da präsent sind in dem März, wie du sagst, oder eben hoffentlich tut man ja ein Netz spannen dort, wo keins ist, und nicht irgendwie jemand anderes aus dem März rausdrücken. Wenn wir schon dort sind, dann müssen wir das doch zeigen und dann muss man doch nicht uns irgendwie verschämt verstecken, sondern dann soll man doch sagen, ja, wir sind christlich, wir sind evangelisch und katholisch und trotzdem offen für alle.
Ja, aber das
macht das solidarer?
Ja, sicher. Gehen auf die Homepage. Also, da ist sehr transparent, dass die Kirchen die Hauptträger sind, alle Kirchen, ökumenisch, und dass die jüdische Gemeinde auch mitträgt. Das ist halt heute eine Normalität, weil genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass in dem Zusammenspiel von den verschiedenen Players auf der Paul kommt natürlich eine jüdische Gemeinde auch im Blick. Und jetzt haben wir da mal eine Kooperation. Und von dort her ist natürlich die Debatte, die das Parlament führt, unabhängig vom Solidaren eine wichtige Debatte gegenüber der Gesellschaft. Wie wollen wir das Label Kirche auf dem Markt von unserem gesellschaftlichen Zusammensein, wie wollen wir das zeigen? Nur habe ich das Gefühl, hat man den falschen Sack jetzt gehauen. Weil in meinem Umfeld, wo ich drin bin, in den Mannenkulturen von Zunft und von Rotary, ist Solidara per se immer mit dem Reflex von Kirche verbunden. Das ist in der Schwingung drin. Und das finde ich jetzt eins drum von diesen Vorzeigegeschichten, dass Solidara da fast wie eine Pionierinnenrolle hat, indem sie vorzeigt, christlich und kirchlich ist unsere Wurzel und wir tragen mit dieser Wurzel jetzt professionell die Hilfe an die, die uns anvertraut sind, im Café Jucca und in der Isla Victoria, tragen wir mit, zusammen mit dem Staat und zusammen mit anderen Kooperationen. Und eine davon ist die religiöse Gemeinschaft und die andere ist der Staat. Stadt Zürich.
Und da sind wir ja eigentlich bei etwas, wenn wir beim Mehrdenken bleiben, ist ja das eigentlich gerade sinnvoll. Weil sinnvoll kann es ja nicht sein, dass sich ein katholisches Werk und ein reformiertes Werk aus Profilierungsgründen von jeder Kirche irgendwie um den Paul streitet und quasi je ihre Strukturen aufrechterhalten, sondern dass es Werk gibt, die eine Existenzberechtigung haben, wie jetzt eben Cyberwerk für sich gründet, die Stadtmission Solidara auch mit einer Geschichte, aber dass es jetzt nicht sehr sinnvoll wäre, zu sagen, ja, das ist aber exklusiv reformiert und wenn Katholiken wollen helfen, dann müssen sie irgendwie selber ein Café Jucca auftun nebenzu.
Wir Verantwortlichen in der Diakonie und der sozialen Arbeit von der Stadt und Kanton wissen genau um die Haltung. Da hast du niemand mehr, der die Profilierung in dem Sinn hat. Jeder ist aber auf dem Markt natürlich gezwungen, können sich zu zeigen. Ich glaube, wir können die Linie so ziehen. Als ich kam, 2002, hat mir der damalige Kirchenratspräsident Rudi Reich zu sich genommen. Und wir haben lange geredet, er hat meinen Vater gekannt, etc. Und dort hat er schon, in einem der ersten Gespräche, hat er schon den Hirtenbrief, den damals der Paul, der Henrizi, zusammen mit dem Kirchenratspräsidenten 1998 geschrieben hat, hat er mir praktisch unter die Nase gekriegt und gesagt, schau, wenn es um das ökumenische Zusammenspiel geht, ist der Normalfall das Gemeinsame. Und das, was uns in Differenz bringt, ist die Ausnahme. Das ist praktisch ein Grundsatz für die Debatte, die wir jetzt führen, an dem Stammtisch. Was ich jetzt müsste, um Rudi Reich weitergeben, ist das, nicht nur die Ökumene, sondern sind der religiöse Zusammenleben in der Stadt Zürich ist der Normalfall das, was gemeinsam ist. Und das, was die Ausnahme ist, das ist dann die Differenz in der religiösen Tradition oder auch im religiösen Leben von Feiern oder von Lehren. Und das haben wir, glaube ich, schon eingeübt jetzt in unserem Kanton. Und das ist aber neu für uns. Und da muss ich sagen, da bin ich auch in Suchbewegungen. Darum finde ich solche Diskussionen immer zum Anlass, zum sagen, wie können wir nicht nur ein Parlament, das entscheidet, sondern eine Gesellschaft von 440'000 in der Stadt Zürich oder 1,3 Millionen im Kanton mitnehmen in dieser für mich ganz entscheidenden Diskussion, wie wir in den nächsten 20 Jahren mit den Organisationen, dem Staat, der Familie und dem Sozialen von Nachbarschaft können weiter vorantreiben, dass der Paul, der heute im Jucca, heute Abend seine Suppe bekommt, nicht irgendwo verändert, irgendwo an der Münsterbrücke. Das ist unsere Verantwortung und die ist sehr christlich aus unserer Tradition, die ist sehr kirchlich, wenn ich mich als Pfarrer anschaue, innerhalb von dieser kirchlichen Tradition. Und die verbindet uns mit den Moscheen und die verbindet uns mit den Synagogen, weil die machen ja das auch. Und die wollen ja mithelfen. Und die wollen ja mittragen an dem Ganzen.
Wenn du schon den Staat ansprichst, das ist ja ein wichtiger Player in dem Feld. Und der gibt den Kirchen auch ziemlich viel Geld.
Ja.
Also es sind wie viel 300 Millionen, die Staatsbeiträge, die wieder kommen. Es ist die juristische Kirchensteuer.
Ja.
Also die Unternehmen, die Kirchensteuern zahlen und sich nicht davon befreien können.
Ja.
Und dort ist die Argumentation ja immer, ja, Kirche ist ja auch gesamtgesellschaftlich da. Und dann würde sie auch zum Auftrag gehören, eben gerade so Werke wie Solidarat zu unterstützen. Oder? Also, weil sonst ist dann, kann man sich fragen, ja, für was sind denn die Staatsbeiträge noch, wenn ihr vor allem euch selber profilieren mit Diakonie.
Ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt und da will ich noch einen Schritt weitergehen. Selbstverständlich sind so Werke wie Solidarat oder Seelsorge in unseren Spitälern oder Heimen oder in den Gefängnissen sind paradigmatisch für die Umsetzung von den Geldern, die der Staat uns gibt. Und da haben wir ja Untersuchungen gemacht, weiss Gott, in den letzten Jahrzehnten, und können ausweisen, dass wir mit diesen 50 Millionen ja noch viel mehr leisten, mit der gesamten gesellschaftlichen Bedeutung, die wir machen von den Kirchen her, und von dort her ist mehr als gerechtfertigt. Das sage ich jedem Freidenker oder jedem, der sich atheistisch nennt oder konfessionslos. Und da komme ich meistens auf grosse Akzeptanz, wenn ich sage, ja, hey, deine Mutter, die in der Demenzabteilung in dem Heim ist, wird besucht von mir, von uns, von den Kirchen. Und dann kippt es auf einmal von der Akzeptanz. Was ich noch dazu will, in Zukunft uns selber von den Kirchen einfordern, ist Bedeutungshoheit für das, was gesamtgesellschaftlich ist, will ich nicht einfach dem Staat übergeben. Oder will ich auch nicht einfach der Ökonomie übergeben. Sondern da will ich selbstbewusst uns als Institution Kirche auf Augenhöhe mit dem Staat aushandeln lassen, was gesamtgesellschaftlich bedeutsame Leistungen sind, die sich nicht ökonomisieren lassen. Weil mein Besuch bei der Frau Fricker in der Demenzabteilung, die kannst du nicht ökonomisieren. Und die wird gemacht. Das ist mir aufgegangen bei Corona. Weil bei Corona, im härtesten Lockdown, bin ich der gewesen, der in die Herberge zu Hause gegangen ist, auch wenn es offiziell verboten war. Weil mir der Müller anvertraut ist. Und dort habe ich gemerkt, dass Deutungshoheit über das, was für die Gesamtgesellschaft bedeutungsvoll ist, dass wir da können, von den Kirchen her, ob wir jetzt weniger Mitglieder sind oder eben jetzt ein Bedeutungsschwund voranschreitet, können wir von unseren Wurzeln her unglaublich viel dazu beitragen. Weil wir haben ja unser Gesetz, sozusagen. Wir haben die grossen Geschichten von der Diakonie mit dem Samaritergleichnis und mit dem Weltengericht, ich war hungrig und ihr habt mir zu Essen gegeben, wo das universelle Hilfethos ja begründet in unserer Tradition. Also habe ich auch einen Blick für das universelle Helfen in einer pluralen Gesellschaft, wo der Staat mit uns zusammen tut Verhandlungen führen, wie man das in Zukunft will. A, abgelten oder wie man in Zukunft das Spiel neu formulieren will.
Zum Schluss würde ich gerade da noch einhaken und ich glaube, das ist so ein, du hast jetzt den grossen Bogen auf da, man kann ja einen Knackpunkt, glaube ich, nachher auch in dieser Parlamentsdiskussion ist ja ein bisschen, wo unterscheidet sich das diakonische Handeln einfach vom Sozialarbeitshandeln oder vom sozialen Handeln vom Staat, von anderen Hilfswerk, wo irgendwie humanistisch geprägt sind oder keine Ahnung, Stiftungen, wo andere Hilfswerke finanzieren. Was unterscheidet dann Diakonie von der Sozialarbeit?
Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn er mit der Obdachlosen und dem RS7 gearbeitet hat, schau, es gibt keine reformierte Suppe, auch keine katholische Suppe, sondern es gibt nur eine gute Suppe.
Das heisst, es unterscheidet sich eigentlich nicht.
In null. Professionalität müssen wir alle Players auf dem Raum müssen wir einlösen. Was sich unterscheidet, ist die Interpretation und die Verordnung von dem Helfen.
Und vielleicht ist es umgekehrt, oder? Wir können nicht Kirche sein ohne Diakonie. wenn wir dann etwas nicht einlösen?
Das ist ja nicht die Frage, aber wenn du das sagst, ist es ursächlich so, eine Kirchengemeinde ohne Helfen, wo man Diakonie nimmt, ist keine Kirchengemeinde. Ich will es aber nochmal umkehren und sagen, wenn das so ist, dann ist es doch klar, dass der Staat als Grundregel hat das Gesetz. Und wir von der Kirche als Grundregel haben nicht das Gesetz, sondern haben die Bibel. Dort unterscheiden wir uns. Und ausgeformt, da ist es auf dem Platz Zürich so, ja, wer hat an Weihnachten auf für den obdachlosen Paul? Das sind die christlichen Werke. Das sind wir. Wir arbeiten an Weihnachten. Wir sind ja sowieso dran. Und der Staat kann mit Freude sagen, ja klar, danke vielmals, ihr macht ja das auch in der Leistungsvereinbarung mit uns. Und umgekehrt können wir wieder abgeben und sagen, ja danke vielmals, in der Sozialhilfegesetzgebung kann der Paul ja bei euch reinkommen. Christlich formuliert ist das in dem Satz vielleicht festzubrennen. Mein Vater hat mich gelehrt, ein Christ ist immer im Dienst. Und den Satz bringe ich nicht mehr weg, das ist das Tattoo von meiner Seele. Aber in der Therapie, die ja sowieso da erfolglos war, hat mir irgendwann mal der gesagt, du es anders betonen, nicht immer ein Christ ist immer im Dienst, sondern ein Christ ist immer im Dienst. Und das kannst du jetzt übertragen und sagen, einer, ob es jetzt ein Christ ist, ein Muslim, ein Jude oder einer vom Staat, ist immer im Dienst, wenn es um den Paul geht, der die Suppe braucht.
Aber das heisst schon, dass vielleicht, eben wir haben jetzt hier einen Debattenbeitrag geleistet, dass die Debatte wichtig ist und dass vielleicht schon eine Zeit ist, wo ja, die Wurzeln sind da im Christlichen, aber wie der Baum sich entwickelt und welche Blätter das er überkommt, da müssen wir uns noch ein bisschen einfinden und ja, uns auch daran gewöhnen, dass vielleicht jetzt andere Blätter wachsen als vor 50 Jahren.
Du bist super, weil mit dem Bild vom Baum nimmst du jetzt ein grosses Anliegen von mir auf, weil es gibt keinen christlichen Baum oder einen katholischen Baum oder einen reformierten, sondern es gibt nur einen Baum. Und wir Christen definieren den Baum als eine Ausgestaltung von der Schöpfung von Gott. Da sagt der Jude, ja, da kann ich mitheben. Und der Muslim sagt, Muslim ja, auch, da kann ich auch. Oder? Mhm. Steht ja bei uns auch. Mhm. Aber ein Konfessionsloser, der sagt, ich bin Atheist, kann auch sagen, ja klar, Baumbild. Das ist ja ein ursächliches Bild. Und da hast du eigentlich wirklich den Punkt gebracht, es geht in der Tat bei den Wurzeln um den Baum. Und es geht nicht um das zugeschnittene Brett von einer reformierten Kirche, von einer Kirchenbank oder von einer katholischen Kirchenbank.
Danke für den Besuch, Christoph. Und weiterhin alles Gute.
Danke dir.
Ciao miteinander.